Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 15. Februar 2023. Ja, und Andreas, der Wetterbericht dürfte dir heute Spaß machen.
Ja, und zwar sowas von stahlblauer Himmel, Sonne pur, ein wunderschöner Wintertag. Wir hatten gestern wirklich einen Schneefall von ungefähr 50 Zentimetern, und zwar 50 Zentimeter hoch, nicht lang. Und ich hatte gestern 7 Stunden auf meinem Bock zugebracht und habe versucht, diese Schneemassen zu bewältigen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind wieder komplett erreichbar und auch befahrbar hier in unseren Straßensystemen. Und wir freuen uns heute auf einen wirklich Bilderbuchwinter.
Ja, also blauer See, Schnee überall, blauer Himmel, es ist wirklich ein Paradies. Jedenfalls sieht es jetzt hier so aus, während natürlich die Nachrichten sich wieder überschlagen. Wir haben sehr viel heute, Andreas. Wir müssen uns ein bisschen durchsputen, dass wir die wichtigsten Themen schaffen überhaupt. Du hast es verstanden. Ich habe es nämlich vorher schon gesagt. Also heute nicht historisch zurückblicken, sondern mutig nach vorn.
Genau, nur nach vorne, keine historischen Zusammenhänge mehr, gar nichts. Also ich habe das hier voll im Griff und bin schon vorher jetzt nochmal ganz klar eingenordet worden. Und dann, sonst schaffen wir das nämlich wirklich nicht.
Freust du dich schon?
Ich freue mich sehr.
Ja, ich mich erst. Also ihr Lieben, ihr habt es mitbekommen. Der Verbrennermotor, der steht vor dem Aus. Zwar gibt es noch ein paar Jahre Karenzzeit, 2035 soll Schluss sein, aber die Herrschaften im EU-Parlament haben sich dazu durchgerungen, Andreas. Ja, ungefähr 140 Jahre nachdem Karl Benz nämlich im Januar 1886 sein Patent für das erste Auto mit Verbrennungsmotor beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin eingereicht hat. Und ja, und jetzt ist damit Schluss.
Naja, genau genommen ist das ja so ein bisschen ein verfehlter Tatbestand, der hier suggeriert wird. Das ist ja nicht nur das Aus des Verbrennermotors, sondern es ist das Aus des Individualverkehrs und des eigenen Fahrzeugs. Das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Denn jeder weiß natürlich in Anbetracht dieser ganzen energiechaotischen Lage, die ja momentan regelrecht produziert und agendamäßig aufgestockt wird, anders kann man es nicht mehr erkennen, dann wird man natürlich irgendwann nicht mehr Auto fahren können. Man spricht übrigens jetzt schon von der Kubanisierung mittlerweile. Kuba ist ja ein Gebiet, welches sich dann irgendwann dem Sozialismus zugeordnet gefühlt hat. Und dann gab es keine Westautos mehr. Und deshalb findet man die wunderschönsten Autos aus den 50er, 60er Jahren noch aus USA. Die großen Buick 5,7, 7,4 Liter V8 Maschinen. Achso, ich soll nicht so weit und so lange reden, fällt mir gerade ein. Ich hole schon wieder aus, weil das ist auch etwas, was mich sehr interessiert. Das könnte jetzt auch passieren mit den Verbrennern in Europa.
Oh, jetzt habe ich ein paar Männer gegen mich, weil ich dich hier abwürge. Nein, aber das habe ich gar nicht gemacht. Also ich habe ja nur darum gebeten, heute ein bisschen straffer.
Es gibt wirklich wichtigere Dinge als kubanische Autos, das gebe ich ja offen zu.
Okay, also, was schreibt denn die Stuttgarter Zeitung dazu? Wörtlich, dass manche am Verbrenner festhalten wollen, ist unverständlich. Die CDU griff Grüne, Linke und Sozialdemokraten an, mit ihrem Votum im Europaparlament Millionen Arbeitsplätze zu gefährden. Doch diese Kritik richtet sich an die Falschen. Seit Jahren ist klar, schreibt die Stuttgarter Zeitung, dass E-Autos die Zukunft gehört. Dass viele deutsche Hersteller den Trend verschlafen haben, liegt nicht an Brüssel. Inzwischen planen die Autokonzerne ohnehin anders. Die meisten haben ihre Lektion gelernt und legen den Verbrenner in der EU zum Teil schon deutlich vor 2035 still. Wer also künftig an Benziner und Diesel festhalten will, der kann auch gleich sein Pferd satteln.
Ja, das ist natürlich ganz klar. Standesgemäß muss dann so geantwortet werden. Mit Journalismus hat das nur noch wenig zu tun, sondern das ist mehr oder weniger eine Propaganda-Meinungsvielfalt. Das heißt, man hat einen schmalen Korridor, in dem man sich zu bewegen hat. Aber es ist tatsächlich so, denn es wird jetzt natürlich immer enger werden, denn wir wissen zum Beispiel, dass durch die Smart Meter man natürlich für jeden die eigene CO2-Bilanz, das ist ja immer das Witzige dabei, festlegen kann. Und dementsprechend ist dann natürlich auch keine Benzinladung bzw. keine Elektroladung mehr für den Elektrowagen nicht mehr dann möglich. Also so nimmt das alles immense dramatische Formen.
Ich glaube auch nicht so ganz an diese ganze Entwicklung bis 2035. Denn Andreas, sowohl Toyota als auch Mercedes, auch andere Autoproduzenten, die setzen nicht mehr nur noch auf das E-Auto, sondern sie satteln alle auch langsam wieder um und sagen, nee, also aus dem Verbrenner, aus der Produktion gehen sie erstmal nicht heraus. Und so wie hier ganz viele Pläne den Herrschaften um die Ohren fliegen, könnte es doch auch sein, dass das in diesem Fall so ist und 2035 überhaupt nicht der Tag ist, an dem keine Verbrenner mehr fahren?
Also ich bin davon überzeugt, denn der Verbrenner wird ja damit argumentiert, dass er in irgendeiner Form entweder CO2 ausstößt, auf der anderen Seite eben halt bestimmte, wie nennt sich das nochmal, diese Schadstoffe, Rußpartikel und so weiter. Und wir wissen zum Beispiel, dass alleine Shell, ich habe da gerade Informationen darüber bekommen, ein GTL produziert. Das heißt also, die sind gerade dabei, für Geschäftskunden einen Diesel herzustellen und heißt das Gas to Liquid. Das ist also quasi Gas und dieses Gas wird umgewandelt im Prinzip in Diesel und das ist komplett schadstofffrei und ewig haltbar. Alleine diese ganzen Dinge laufen nebenbei, auch wenn man uns mit irgendwelchen Kriegen in Sachen Wasserstoffantriebstechnik oder mit irgendwelchen anderen Dingen dann entsprechend bei Laune hält. Also das Ganze ist natürlich eine Situation, die immer deutlicher macht, wie die Energiepolitik gegen die Wand fährt. Ich habe gerade gestern Bilder gesehen von Hubschraubern beispielsweise, die mit Enteisungsmaschinen über über Windkraftanlagen fliegen und die dann gerade enteisen. Also da werden also Hubschrauber dann mit Maschinen, dann mit Verbrennungsmotoren natürlich genommen, um dann, wie bei den Flugzeugen, die fliegen, das kennt jeder, denn wenn die enteist werden, so kann man natürlich auch dann die Luftanlagen oder die Windmühlen dann enteisen. Das Ganze hat ja groteske Formen mittlerweile angenommen.
Ja, danke für diese Ausführungen. Die Bild-Zeitung hat mal ausgeführt, was bedeutet das jetzt für Verbrennermotor-Autofahrer. Also, ab 2035 dürfen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Vielleicht ja dieser GTL dann auch, der dazu gehört. Mhm. Hier heißt es freie Fahrt also nur noch für E-Autos. Welche Autos betrifft das aus? Es geht um alle neuen Pkw, also vom Kleinstwagen bis zum größten SUV, sowie um leichte Nutzfahrzeuge, die in 12 Jahren ab diesem Tag dann nicht mehr verkauft werden dürfen. Darf man jetzt seinen Diesel oder Benziner weiterfahren? Ja, schon zugelassene Fahrzeuge dürfen übrigens auch dann weiterfahren und auch Oldtimer fallen unter den Bestandsschutz. Dann ist die Frage, gibt es denn noch genügend Ersatzteile? Und der Präsident vom Autoteileverband GVA, der Mann heißt Thomas Vollmer, der beruhigt und sagt, Ersatzteile werden weiterhin verfügbar sein. Das liege daran, dass auch weiterhin viele Millionen Verbrennerautos auf den Straßen unterwegs sind. Natürlich, Andreas, wenn Lieferketten nicht funktionieren und Zulieferteile und so weiter fehlen, dann könnte es natürlich hier auch eng werden.
Ich glaube das nicht, denn das ist natürlich ein idealer Impuls für Unternehmer. Persönlichkeiten, die jetzt nämlich gerade sagen, ja, jeder, der jetzt eins und eins zusammenzählen kann, der merkt natürlich, dass die Oldtimer natürlich jetzt einen riesen Aufwind bekommen werden und Leute sich massenweise vor allem alte Dieselmaschinen wahrscheinlich kaufen werden, die eben noch existieren und die Preise werden nach oben gehen und jeder weiß, dass man Ersatzteile auch produzieren kann und gerade kleine, mittelständische, regionale Unternehmen sind sehr wohl in der Lage, sich sehr schnell auf diese Dinge mit ihrem Wissen der Handwerker, Handwerk ist ein ganz wichtiges Thema, was wir in Deutschland hatten und was dadurch auch vor einer Renaissance stehen könnte. Die Ingenieurstechnik wird dann gefordert sein und ich bin sicher, die Dinger werden dann fahren. Wie in Kuba diese Kisten auch noch fahren oder wenn wir nach Afrika gehen und sehen die Taxis mit alten 123er Mercedes-Karossen, 240 Dieselmaschinen sind da drin, die haben 3 Millionen Kilometer drauf und die fahren immer noch.
Ja, und hier wird auch gefragt, werden jetzt die Gebrauchtwagen teurer? Und da sagt der Autoexperte Thomas Koch vom Karlsruher Institut MIT, schon seit Jahren steigen die Preise für Gebrauchtwagen, für Kleinwagen mit Händlergarantie, werden mittlerweile bis zu 7.000 Euro fällig und diese Entwicklung werde sich fortsetzen. Dann wird die Frage gestellt, explodieren die Kosten für Neuwagen? Es wird auf jeden Fall teurer, sagt dieser Herr Koch. Viele Zulieferer werden die Produktion von Autoteilen künftig herunterfahren, weil die Stückzahlen mit dem Verbrenner aussinken. Und die Folge ist vor allem, Kleinwagenkäufer müssen dann mit Aufschlägen rechnen. Und auf die Frage, gibt es genügend Strom für E-Autos, heißt es bei der Bild-Zeitung ganz klar, nein. Der Strom reiche aktuell nicht einmal ansatzweise für die Grundlast, wird der Experte Koch zitiert. In den kommenden Jahren gäbe es daher auch nicht ansatzweise genügend grünen Strom für die Elektromobilität. Denn der Grund, der Ausbau der erneuerbaren Energien lahmt, Atomkraftwerke gehen vom Netz, Kohlekraftwerke natürlich auch und so weiter. Und der Herr Scholz hatte doch neulich, Andreas, wenn wir uns richtig erinnern, angekündigt, dass er jetzt für die nächsten Jahre jeden Tag 3 bis 4 Windräder bauen will.
Na, da sind wir aber froh, dann wird das ja alles geregelt werden. Also wenn Herr Scholz das nicht kann, wer soll Deutschland dann retten mit seiner wunderbaren Regierungsmannschaft? Die sind ja gut aufgestellt und kennen sich aus. Ich denke nur an unseren Wirtschaftsminister. Große Klasse. Also ich denke ganz einfach mal, dass jetzt diese Neuwagen gar nicht mal so wahnsinnig steigen werden in ihrem Preis, weil das natürlich auch viele schon mit elektronischen Überwachungssystemen und das läuft alles digital und das ist alles auf Mikrochip-Basis aufgebaut. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Hersteller von Autos, wie Dacia zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel eine Automarke, die mit alter Technik, oft mit Renault-Technik noch, die längst ausgemustert ist, fahren. Aber ich denke auch an viele Fahrzeuge, wie zum Beispiel unsere alten 80er, alten Mercedes, die haben eben halt einen alten Saugdiesel und da gibt es also gar keine Autoelektronik, sondern eine Elektrik plus minus Masse. Mehr gibt es da einfach nicht. Ohne Überwachung, ohne Computer, ohne ABS, ohne diese ganzen Dinge, wofür man dann eventuell tatsächlich keine Ersatzteile mehr bekommt. Und deshalb glaube ich, wird jetzt die Renaissance der Youngtimer und der Classic Cars, die werden jetzt eben halt stattfinden.
Also auf jeden Fall ist noch längst nicht die letzte Messe gesungen, auch wenn das EU-Parlament das nun wie auch immer hinbekommen hat. Das muss man sich einfach mal vorstellen, kann man gar nicht. Und der Ex-Bild-Chef Julian Reichelt, der hat dazu ein Video gemacht und der gibt natürlich Butter bei die Fische, wie die Hamburger sagen. Er sagt, eine vollkommen durchgeknallte Verschwörungstheorie ist wahr geworden und er sagt das, was du gerade auch so im Ansatz schon hast durchblicken lassen, Andreas. Reichelt sagt, in Zukunft entscheiden nicht mehr Sie, wann Sie Ihr Auto tanken, sondern die Regierung über Ihre Mobilität, von der Ihr Leben, Ihr Arbeitsplatz, Ihr soziales Leben abhängen, richten in Zukunft die Apparatschiks einer Regierungsstrombehörde, die Sie niemals gewählt haben, von deren Macht Sie nicht einmal wussten. Und dann sagt er, das liegt eben daran, dass das EU-Parlament in Brüssel entschieden hat, dass ab 2035 kein Neuwagen mehr mit Verbrennermotor angemeldet werden darf. Und er sagt, dieses Zulassungsverbot für Verbrenner ist ein globaler Alleingang der EU. 2035, sagt er, klingt verdammt weit weg, aber er bringt jetzt schon gewisse Änderungen ab dem heutigen Tag damit in Zusammenhang. Andreas, das muss man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass das ein globaler Alleingang ist. Also nicht nur in Kuba fahren die dicken alten Verbrennermotoren, hier natürlich auch in Kanada, in Nordamerika und in Afrika auch.
Das wird auch wahrscheinlich so bleiben, denn bei den langen Distanzen, die man zum Beispiel hier in Kanada zu fahren hat, ist man mit einem Elektrofahrzeug natürlich aufgeschmissen, wenn wir wissen, dass man gerade bei dicht besiedelten Gebieten wie Deutschland teilweise mit Mütze und mit Schal fahren muss, weil man die Heizung im Winter gar nicht betreiben kann, weil dann die Reichweite von diesen Autos dann von 200 Kilometer auf 120 Kilometer runtergeht. Das sind natürlich absurde Geschichten. Aber eins wird natürlich auch klar sein, wenn alles auf Elektrofahrzeuge umgestellt wird. Das ist ja nur eine Übergangsphase, denn Elektrofahrzeuge sind eben halt nicht umweltfreundlich, weil sie eben mit einem Energiemix fahren und weil natürlich die Herstellung des Fahrzeuges eben halt auch enorme Umweltschäden verursachten. Und ich rede nicht mal von CO2, sondern von der Vergiftung der Ländereien, zum Beispiel beim Abbau bestimmter Rohstoffe, die man für die Batterien braucht und so weiter und so fort. Das heißt, der Begriff Volltanken kennt ihr alle, volltanken bitte, ja, machen Sie bitte voll. Das wird dann ein Fremdwort sein, ein Begriff aus der Geschichte. Denn wenn ich mich an eine Elektrotankstelle hinstelle und ich will jetzt Elektro nachtanken, meinen Strom nachtanken, und ich habe noch ungefähr ein Viertel Strom drin, dann wird das Ding wahrscheinlich blockieren und wird sagen, du hast noch genug, volltanken kommt gar nicht in Frage. Man fährt dann eben halt immer nur noch irgendwie auf Resten rum.
Auf Resten rumfahren ist auch ein schöner Begriff. Aber nochmal, meine feste Überzeugung ist, es wird so weit gar nicht kommen. Denn im Moment fliegen wirklich die ganzen Pläne der Herrschaften aus dem WEF jenen selbst um die Ohren. Also wenn ich höre, wie Klaus Schwab, das haben wir heute eingestellt, im Brustton der Überzeugung sagt, also wem die digitale Identität sozusagen gehört als Thema auf dieser Welt, der wird Führer über die Menschen sein. Offenbar sind gewisse Realitäten noch nicht ganz bei ihm angekommen, während er und sein WEF ja an anderen Stellen schwer zurückrudern muss, Andreas, denn sie bekommen ihre Pläne einfach überhaupt nicht durch, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Und da muss ich lachen, weil ich habe ein Vorgespräch angehört, das du geführt hast mit Ernst Wolf für unseren Kongress jetzt im März. Das war vielleicht spannend, weil er sagt, beim WEF brennt die Hütte, und er hat ganz viele Themen angesprochen, wo wir hier oft noch sitzen und sagen, oh je, wie wird das werden? Und er lacht und sagt auch, deswegen und deswegen schaffen sie das und das nicht.
Ja, das war ein hervorragendes Vorgespräch zwischen uns beiden. Ein wunderbarer Schlagabtausch, und ich freue mich auf unser Gespräch dann auf dem Kongress. Denn er hat dort wirklich klare Linien gesprochen. Wir haben auch ein bisschen analysiert intern, und ich denke, das wird er in dem Gespräch auch machen. Alleine die Intelligenzquotienten der Regierung natürlich mit einem Schmunzeln. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich sieht, was da gerade, wenn man beobachtet, was dort gerade stattfindet, und wir sehen, dass eine immer größere Masse da ist, die mittlerweile die Dinge hinterfragt, und eine riesengroße Masse, die nicht hinter der Regierung steht, sondern einfach nur in der Schweigespirale verhaftet. Und man spürt, es hängt alles am seidenen Faden. Und ich glaube, das wird ein Gespräch werden, in dem es vor allem förderlich aussehen wird. Und das ist genau der Tenor, der durch diesen ganzen Kongress durchschwingen wird. Übrigens bis morgen, glaube ich, ist es noch, ne? Ist doch dieser der Frühbucherrabatt. Nur noch bis morgen. Ab dann kostet es den regulären Preis. Also wer daran teilnehmen will, noch mal zur Information. Nicht jeder hatte das verstanden auch. Dieser Kongress findet zwar am 10. bis 12. dann quasi gewissermaßen live statt, übertragen von uns live, aber es wird ein Jahr lang wird es sein, dass alle Teilnehmer über ihren Code, den sie zugesandt bekommen, jederzeit reingehen können und können in den entsprechenden Interviews und Gesprächen hin und her seppen und switchen und schalten und können sich das alles zigmal ansehen, wie sie wollen. Also wer da nicht kann, hat trotzdem die Möglichkeit, den Kongress von Anfang bis Ende genauso mitzubekommen.
So wie jetzt zum Beispiel einige Kongressteilnehmer aus dem letzten Jahr sich die Beiträge anschauen, das Interview mit Dietrich Klinghardt, Dr. Dietrich Klinghardt, zum Beispiel auch unter anderem zum Thema Marburg-Virus, worüber wir gestern berichtet haben. Vielleicht noch mal der Hinweis. Unsere Vermutung ist inzwischen, dass alles, was so vom sogenannten System gestartet werden soll, frühzeitig zuweilen auch schon im Keim erstickt werden kann, weil nämlich die weltweite Anteilnahme oder auch die weltweite Kritik schon so weit gediehen sind, dass sie gewisse Dinge einfach nicht mehr durchziehen können. Also auch was das Thema angeht, Marburg-Virus, halten wir euch weiter auf dem Laufenden. Aber nochmal zu Ernst Wolf zurück, Andreas. Erstens wusste ich nicht, dass es jemanden gibt, der noch schneller so viel reden kann wie du.
Ja, es war wirklich schon ungewöhnlich. Wir haben uns ja jetzt eigentlich erst richtig kennengelernt. Wir haben uns zwar schon mal getroffen, aber immer nur relativ wenig gesprochen. Und in einem solchen intensiven Vorgespräch, da hat man schon festgestellt, dass wir beide sehr voll sind mit einer Form von Wissen, das wir dann mit dem anderen zusammenbringen wollen, um eben halt einen Teppich dann zu flechten, um die Zusammenhänge insgesamt besser beurteilen zu können. Und da kann es schon mal sein, dass wir uns dann zu schnell fast überschlagen.
Was ich spannend finde, wie Wolf die Machtpläne zerpflückt. Er sagt, das mit den bargeldlosen Zahlen kriegen sie niemals durch. Gibt viele Gründe dafür. Also natürlich wird es noch weiter voranschreiten, das Bemühen, die Menschen in diese digitale Identität zu bringen. Aber ob das klappt, er hat eben auch in dem Gespräch mit dir ja auch über Nigeria berichtet, wo man das versucht hat einzuführen, was krachend gescheitert ist, weil die Leute einfach die Banken angegriffen haben. Die sind zuhauf auf die Straße gegangen und gegen so eine Wut, da muss man sich erstmal zur Wehr setzen. Er sagt, diese ganze Agenda ist gegen die menschliche Natur, die lässt sich so nicht durchsetzen, weil die Menschen nicht mehr mitmachen. Dann hat er ja auch dir gegenüber geäußert, ehemaliges Facebook, Meta bzw. das Metaversum, auch das, sagt er, ist auf ganzer Linie gescheitert, weil niemand will sich diese dumme Brille aufsetzen und niemand will sich in eine virtuelle Welt begeben, außer vielleicht ein paar Außenseiter. Und auch hier diese transhumanistische Agenda, darüber hat er ja auch gesprochen, über den Wunschtraum von Herrn Schwab. Auch da nennt er viele Gründe, warum das nicht aufgehen kann. Also wer sich so ein bisschen auch munitionieren will gegenüber Verschwörungstheoretikern, die die Hände über dem Kopf schlagen, zusammenschlagen und sagen, jetzt wird alles ganz furchtbar. Nee, offenbar bekommen sie das überhaupt nicht so durch, weil, Andreas, sie scheinen die Menschen für dümmer gehalten zu haben, als sie selber sind.
Das ist der offensichtliche Spruch, der hier wirklich gilt. Und ich war gestern überrascht darüber in dem Vorgespräch von Ernst Wolf, weil ich ihn das erste Mal in diesem Gespräch in eine Richtung bekommen hatte oder wir gemeinsam uns in eine Richtung bewegten, wo mehr oder weniger die spirituelle Komponente eine Rolle spielte. Vielleicht nicht in dieser Form, wie ich es manchmal ausdrücke oder Eva das ausdrückt, sondern wenn er sprach von den Gesetzen der Natur, von der Situation, dass die Natur sich nicht überlisten lässt, dass die Menschen einfach ein Interesse daran haben, mit anderen Menschen zusammenzukommen und diese persönliche, menschliche Komponente brauchen, die persönliche, wirklich direkte. Und sich damit eben nicht durch irgendwelche virtuellen Dinge ablenken lassen auf Dauer. Das war schon sehr interessant und so habe ich ihn so noch nicht gesehen. Und ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, also ich bin da ganz zuversichtlich. Ich habe am Anfang, gebe ich ganz ehrlich zugedacht, naja, Ernst Wolf, der haut immer so richtig drauf mit seinen Themen und dann hast du danach Depressionen und so weiter. Aber nachdem ich das gehört habe, der sieht das ja selber alles in der Auflösung bereits. Und das ist sowas von tröstlich.
Ja, man darf natürlich jetzt nicht sagen, okay, prima, das Thema ist schon vorbei, wir brauchen jetzt nichts mehr tun. Mhm. Er sieht natürlich schon auch, welche Aktivitäten der Menschen noch nötig sind, um es umzusetzen. Und das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, da werden wir auch hinkommen.
Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Und ich habe dafür auch mal in die Bibel wieder geschaut. Das ist ja immer auch sehr tröstlich, wenn man so diese Endzeit, die Zeit des jüngsten Gerichts, wie es in der Bibel genannt wird und so weiter, sich genauer anschaut. Und da bin ich wieder bei Jesaja im Alten Testament. Also erstmal ist ja Jesajas wichtigste Botschaft, dass der Mensch in allen Zeiten, so wild und verrückt es auch wird und so gefährlich es auch erscheint, immer auf die alleinige Macht Gottes vertrauen soll. Damit eben auch auf die Naturgesetze, die man natürlich erstmal kennen muss. Wir Menschen, wir leiden darunter, dass wir zu wenig wissen. Deswegen empfehlen wir immer wieder die drei grünen Bücher im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft.
Das machen wir, weil man dort eben tatsächlich die Architektur der Schöpfung im Detail einfach mal erklärt bekommt. Und zwar anders als in Religionen. Also in Religionen wie zum Beispiel im Katholischen, im Evangelischen, im Buddhistischen, auch wenn die sagen, das ist keine Religion, doch, es sind genau wie Chemie und Physik auch Formen von Religionen sind. Das merkt man spätestens, wenn man irgendwelche Annahmen hat, die man nicht beweist, sondern die man glauben muss und daraus ableitet. Dann kommt man immer in die kleineren, feineren Gefilde rein und irgendwann weiß man nicht mehr weiter. Dann kommt man bei den Katholiken dann in den Himmel oder in die Hölle oder bei den Buddhisten dann ins Nirvana, bei den Urbevölkerung in den USA, in die, zu Manitou, in die ewigen Jagdgründe. Und interessanterweise ist es dann so, in der Physik zum Beispiel, in die Quantenphysik, auch das sind dann so die Methoden, die man dann nutzt, wenn man nicht mehr weiter weiß. Der Unterschied zur Schöpfungsarchitektur, wie sie in den grünen Büchern detailliert beschrieben wird, beginnt nicht von uns und man wird immer feiner und kommt dann nicht mehr weiter, sondern es beginnt auf der anderen Seite, nämlich in der Urkraftzentrale an sich. Oder man kann auch Gott sagen. Und diese Urkraftzentrale, von wo aus die Schöpfung letztendlich losgeht, wird dann beschrieben von oben quasi nach unten. Und wenn wir dann irgendwann beim Atom gelandet sind, dann ist es eigentlich nur noch ein kleiner Sprung vom Atom bis zum Menschen. Wobei in der Wissenschaft, in der sogenannten, es vom Menschen zum Atom ja schon ein Riesenweg ist und die eigentlichen großen Etagen, die dort drüber stehen, völlig unberücksichtigt bleiben. Und aus diesem Grunde fehlt uns der Überblick, die Architektur der Schöpfung überhaupt ansatzweise zu erfassen, weil einfach der größte Teil fehlt.
Jesaja hat, also vielleicht mal ganz kurz, er war der erste große Schriftprophet der hebräischen Bibel und aus der ist ja dann auch die christliche Bibel entstanden. Er wirkte zwischen 740 und 701 vor Christus, damals im Südreich Juda und hat damals schon das Gericht, also das jüngste Gericht Gottes verkündet. Er hat den Menschen eine endzeitliche Wende zum Segen verkündet und verhießen, das heißt zu universalem Frieden und Gerechtigkeit, wenn man diesen Pfad nach oben nicht verlässt. Und er hat einen zukünftigen Messias angekündigt als gerechten Richter und Retter der Armen. Viele glauben, er hat Jesus angekündigt, andere sagen aber, vielleicht ist es auch der Messias, der für diese Zeit jetzt erwartet wird, den Jesaja Immanuel nennt. Also, und da heißt es, es gibt jetzt hier auch einige Sätze, die ihr schon kennt, weil wir darüber immer wieder mal sprechen. Da heißt es also, tobet ihr Völker und erschreckt, wenn diese Zeit gekommen ist, in der wir jetzt stehen. Höret's alle, die ihr in fernen Landen seid, rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschreckt. Und dann heißt es weiter, und da denke ich jetzt an Herrn Schwab und seine Leute, beschließt einen Plan, es wird nichts draus werden. Beredet euch, es wird nichts zustande kommen, denn hier ist Immanuel. Also hier ist sozusagen der Richter, der diese Erde jetzt genau begutachtet und dann ja, vielleicht ein paar unvorhergesehene Ereignisse eintreten werden, die übrigens nichts mit dem Blue Beam zu tun haben.
Ja, und das wird immer interessanter, denn es geht natürlich auch um das Thema der Verschwörung. Das finden wir dort auch in Jesaja. Und er sagt dort explizit, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt ihn, den Herrn.
Den Herrn reicht.
Den Herrn. Gut, also das ist entscheidend im Prinzip. Für mich ist es also so, dass hier schon darauf hingewiesen wird, auch diese Richtung der Verschwörungstheoretiker und der Verschwörung, die man dann gern unterstellt, wenn Menschen erkennen, in welche Richtung die Wahrheit sich entwickelt.
Ja, und das soll uns auch immer wieder Stütze sein und es soll auch immer wieder uns zeigen, dass alles, was ganz schrecklich sich aufbaut vor uns und auch aufgebaut wird, dass mit Gottvertrauen, aber auch mit irdischer Rüstung, also Vorbereitung, wir gut durch die Zeit kommen. Denkt darüber nach, was wir schon hinter uns gebracht haben. Ja, und jetzt kommen halt neue Herausforderungen. Und damit sind wir bei einem Thema, das eben auch nicht uninteressant ist. Denn, ja, wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, dass die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein offenbar sehr enges Verhältnis hat zu dem Pfizer-CEO Albert Bourla. Und da gibt es einige Unruhe, da sollen also Chats hin und her gelaufen sein, die offenbar in Bereiche gehen, die fast wie ein Geschäft aussehen, was da abgeschlossen wurde, damit die EU ganz viele Impfdosen kauft. Und jetzt hat die New York Times herself Klage eingereicht gegen die Europäische Kommission. Das geht aus einem offiziellen Eintrag im öffentlichen Register des EU-Gerichtshofs hervor, der aber keine näheren Details zu den Hintergründen enthält. Einzig der Zeitpunkt, an dem die Klageschrift eingereicht wurde, ist dort hinterlegt. Das ist der 25. Januar. Und Hintergrund scheint zu sein, das Interesse der New York Times an diesen Textnachrichten zwischen Frau von der Leyen und dem Pfizer-Chef Albert Bourla. Und zwar die Informationen betreffend zum europäischen Ankauf von Covid-19-Impfstoffen bei dem Pharmaunternehmen.
Also besonders spannend finde ich, dass dieser Prozess jetzt losgeht, nachdem die Geschäfte gelaufen sind und die Steuerzahler um ihre Gelder mehr oder weniger erleichtert worden sind, um diese sogenannten Impfstoffe, diese mRNA-Spritzen zu kaufen. Also mich wundert dabei so ein bisschen, es ist gut, dass es natürlich stattfindet, aber mich wundert dabei so ein bisschen so diese Überraschung, die man dann darstellt. Wenn man weiß, dass die EU letztendlich durch die großen Interessenvertretungen der großen Konzerne, also durch Lobbyistenverbände erst entwickelt wurde, dann ist es doch logisch, dass die natürlich auch mit ihren Untergebenen, in diesem Fall von Frau Leyen, das ist jetzt meine Interpretation, dann entsprechend auch sich chatten und dann entsprechend die Geschäfte abwickeln.
Diese Meldung ist übrigens entnommen dem US-Portal Politico und die berufen sich auf zwei anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sein wollen. Und die Zeitung sieht die EU-Kommission demnach gesetzlich dazu verpflichtet, diese Nachrichten zu veröffentlichen. Wir dürfen gespannt sein, da kommt also tatsächlich ein bisschen Musik rein und auch hier sehen wir, es dauert seine Zeit offenbar immer ein bisschen länger, als man selber es eigentlich möchte, aber letztendlich kommt dann alles in die Zielgerade und wir dürfen gespannt sein. Man spricht ja schon über eine mögliche Nachfolge von Frau von der Leyen.
Ja, das ändert ja nichts, wenn man die Figuren auswechselt, wenn das System bleibt.
Ja, aber ja, natürlich. Aber wenn man sieht, wie der Herr Spahn, Jens Spahn, als ehemaliger Gesundheitsminister, der diese ganzen Lockdown-Maßnahmen nicht nur mitgemacht hat, sondern angeordnet hat, im Schulterschluss mit Drosten und Wieler. Ja, wo sind diese Herrschaften geblieben?
Nein, wir dürfen nicht vergessen, wenn es immer klarer wird, welche Hintergründe dort gewesen sein könnten, dann könnte es auch fest darauf hinauslaufen, dass es einen Strafprozess geben wird gegen die handelnden Personen. Und dann wird man auch Herrn Spahn aus seiner Luxusvilla in Berlin wieder rausholen. Ich würde sagen, so mein Lieber, jetzt kriegst du auch eine Nummer und setzt dich da vorne mit hin auf die Bank.
Bin gespannt auf die Zeiten, die vor uns liegen. So, aktuell ein Flugchaos in München und in Frankfurt. Die Lufthansa, die hat alle Flüge gecancelt heute, denn es gibt eine gravierende IT-Panne bei der Lufthansa. Und die ist offenbar durch irgendwelche Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst worden. Irgendwer war es ja immer. Und da soll also ein Glasfaserkabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein. Bin ich froh, dass du mit deinem Trecker da nicht unterwegs warst.
Ja gut, der wird ja auch nicht mit Glasfasern gespeist. Aber es ist so, dass es schon sehr ungewöhnlich ist, dass im Prinzip da eine Glasfaserstruktur in einem bestimmten Bereich dazu reicht, die Lufthansa mehr oder weniger komplett ausfallen zu lassen.
Ja, also die deutsche Flugsicherung, die leitet die Flugzeuge nicht mehr zum Airport Frankfurt. Da ist jetzt Ruhe, da ist Stille und es heißt, diese großen Flugprobleme, die wirken sich aus auf die Sicherheitskonferenz, die am Freitag losgeht. Und zwar geht ja am Freitag auch noch ein Streik los an 7 deutschen Flughäfen. Und all das wird massive Auswirkungen haben auf die Münchner SIKO, auf die Sicherheitskonferenz, zu der ranghohe Politiker, Diplomaten aus der ganzen Welt anreisen sollen. Und was ist das für ein Streik? Das ist die Gewerkschaft Verdi, die hat zu einem ganztägigen Arbeitskampf aufgerufen in Frankfurt am Flughafen, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. Andreas, Nun wissen doch die Verdi-Leute aber auch, wie wichtig so eine Sicherheitskonferenz mit so hohen, bedeutsamen Politikern aus aller Welt ist. Hätte man das nicht ein bisschen anders organisieren können?
Ja, hätte man wahrscheinlich schon, aber hätte Fahrradkette. Man muss immer wissen, es kann auch darauf hinauslaufen. Darüber dürfen wir uns nie, das sollten wir nie vergessen, dass hier mit großen Ablenkungsmanövern gearbeitet wird. Also die vielen Flieger, die beispielsweise jetzt ausgefallen sind, und mich erinnert das Ganze fast an vorsätzliche Strukturen, dann bedeutet das natürlich, dass gerade was das Fliegen anbelangt, das ist für die Deutschen zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, die Urlaubsreisen und so weiter, abgesehen von den Geschäftsreisen, die aufgrund der Deindustrialisierung ja weniger werden. Aber das ist dann natürlich Dauerthema. Jetzt kommen die Leute nicht nach Mallorca, jetzt kommen sie nicht nach Tunesien oder sonst wohin, dann haben sie natürlich ein Problem und diskutieren eben nicht mehr über das unsägliche Thema zum Beispiel von Nord Stream 1 und 2. Ich möchte immer wieder daran erinnern, einer der schwersten Terroranschläge gegen Deutschland, über die man momentan nicht diskutiert, sondern über nicht startende Flugzeuge, im Prinzip, wo die Leute eventuell in den Urlaub nicht rein können.
Ja, wir kommen noch auf Simon Hirsch. Das wusste ich nicht. Keine Sorge, ja, der hat nämlich der Berliner Zeitung ein Interview gegeben und das ist natürlich sehr aufschlussreich. Man fragt sich, warum die Tagesschau oder vielleicht auch die Welt oder der Spiegel kein Interview mit Simon Hirsch gemacht haben. Die Berliner Zeitung hat es gewagt. Aber nochmal jetzt kurz zu dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Also die Verdi-Expertin Manuela Dietz, die hat heute gegenüber Reuters gesagt, dass sie davon ausgeht, dass die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz, die in Regierungsmaschinen kommen, über den Notdienst landen können, alle anderen nicht. Also wenn ihr einen Flug geplant haben solltet für Freitag, einfach zusehen, dass das irgendwie anders geht, denn es werden massive Auswirkungen erwartet und ja, in vielen Städten wird überhaupt kein Flieger kommen oder gehen. Und die Organisatoren der Münchner SIKO, die sind besorgt und sagen, hunderte Entscheidungsträger aus allen 5 Kontinenten haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Andreas, du hast gerade von eventueller Absicht oder Vorsatz gesprochen. Könnte es eventuell sein, dass man schon von vornherein weiß, dass es schwierig werden könnte bei dieser SIKO und dass man deswegen am Ende vielleicht auch alles auf diese Flugprobleme schieben könnte?
Naja, diese Sicherheitskonferenz wäre ja auch anders machbar zu machen. Also ich meine, wir haben ja nun Erfahrungen auch mit Online-Konferenzen. Insofern weiß ich gar nicht, warum die alle nun persönlich da sein müssen. Also man könnte jetzt zum Beispiel, wäre man interessiert an dieser Sicherheitskonferenz, könnte man sofort sagen, alles klar, die Sicherheitskonferenz findet statt. Wir werden jetzt sofort die entsprechende Infrastruktur auf der IT-Ebene zur Verfügung stellen. Das ist für einen Stab von IT-Experten im Prinzip relativ einfach zu bewerkstelligen. Und wenn das jetzt nicht stattfindet und dadurch ausfällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass es Vorsatz war, um eben halt dieses Thema nicht in diese Richtung zu bekommen.
Ja, also um was geht's denn bei dieser Sicherheitskonferenz in München, zu der neben Kamala Harris, also der US-Vizepräsidentin, Bundeskanzler Scholz sowie einige Außen- und Verteidigungsminister, Diplomaten und Sicherheitsfachleute erscheinen sollen. Zudem soll auch ein Drittel des gesamten US-Senats teilnehmen. Sag mal, vom Klimaschutz haben die auch nichts gehört. Du hast schon recht. Also früher hat man das ja alles auch per Videoschalte gemacht.
Nein, die ganze Sache stinkt ja so ein bisschen. Man spricht ja auch von einer Sicherheitskonferenz statt von einer Unsicherheitskonferenz. Denn das wäre ja der eigentliche Punkt, den man besprechen müsste. Und ich glaube, wenn man anfangen würde, jetzt diese Geschichte groß hochzuziehen und man redet darüber, dann käme man natürlich auch in den Vorträgen mit Sicherheit auch auf die Waffenlieferungen und all diese Dinge, die ja zur Unsicherheit natürlich jetzt dazu tragen. Also das ist schon alles ziemlich heikel.
Also der Münchner Merkur schreibt Folgendes. Am Freitag startet die Münchner Sicherheitskonferenz und es wird vor allem bei diesem jährlichen Treffen um den Ukraine-Krieg gehen. Im traditionell vorab veröffentlichten MSK-Bericht bewerten Experten Wladimir Putins Krieg als Vorzeichen eines zunehmend erbitterten Systemwettbewerbs. Staatenlenker seien sich einig, dass jetzt wichtige Weichen für die zukünftige internationale Ordnung gestellt werden. Dabei müsse die liberale Ordnung attraktiver werden und Kritik ernst nehmen, mahnen die SIKO-Experten. Wir hatten vorgestern gesprochen, Andreas, darüber, dass die gesamten 54 afrikanischen Staaten sich der Kritik und den Sanktionen gegenüber Russland unisono nicht angeschlossen haben, so wie natürlich auch China und viele andere Länder nicht. Könnte es sein, dass bei dieser Sicherheitskonferenz doch schon einiges an Unsicherheit deutlich wird?
Vor allem weiß man nicht, ob die Unsicherheit und die maroden Strukturen in den eigenen Mannschaften stecken. Denn mittlerweile haben viele Menschen schlicht und ergreifend auch irgendwann mal die Nase gestrichen voll, diese blöden Narrative hinterher zu rennen und festzustellen, dass die ganze Welt mittlerweile sagt, ich glaube ihnen nicht mehr. Wenn wir alleine das Wording sehen, wenn ich alleine sehe, dass Wladimir Putin kaum ohne den Begriff Diktator, Tyrann oder Kreml-Diktator oder so etwas genannt wird und diese kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine immer in Verbindung gebracht wird mit Überfall, immer in Verbindung gebracht mit völkerrechtswidrigen Angriff und all diese Dinge. Und wir sehen, dass die vielen auch Angriffe, die gelaufen sind aus der westlichen Welt, ich denke Afghanistan, ich denke an Syrien, ich denke an Libyen, ich denke an die ganzen Farbenrevolutionen, Ägypten, Tunesien und so weiter, dass dort niemals mit dem Begriff völkerrechtswidrig gearbeitet wird, niemals mit dem Begriff Angriff bearbeitet wird. Also ich meine, irgendwann merken die Menschen das. Und hier haben wir wieder genau die Situation, die du in dem Spruch vorhin zusammengefasst hattest. Also man sollte seine Gegner nicht für dümmer halten, als man selbst ist. Und dieses fällt ihnen eventuell auf die Füße. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Widerstandskämpfer sich mittlerweile in der Sicherheitskonferenz befinden.
Ja, übrigens auch bei den Medien. Vielleicht schaffen wir das nachher auch noch dazu zu kommen. Also, es heißt hier in dem Beitrag, und zwar wird hier Tobias Bunde zitiert, der Co-Autor des vorgestern veröffentlichten MSK, also Münchner Sicherheitskonferenzberichtes. Und da heißt es, in der Ukraine sei zu beobachten, dass eine autokratische Macht die Souveränität einer benachbarten Demokratie zerstören wolle, zusammen mit Chinas stillschweigender Unterstützung. Stehe das als Sinnbild für eine tiefgreifende Herausforderung? Die Afrikaner haben sie hier vergessen in dem Bericht. Dann das Ziel von Autokraten sei die Unterminierung grundlegender Prinzipien der internationalen Ordnung.
Wow, das ist sehr interessant, weil wenn wir uns jetzt wieder mit dem Abkommen von Minsk beschäftigen, wo beispielsweise Herr Hollande, der damalige französische Präsident, die ehemalige Bundeskanzlerin Frau Merkel und wer war das noch? Ich glaube Boris Johnson und jetzt auch noch der Präsident, der amtierende der Ukraine, Zelensky, gesagt haben, wir haben es nicht ernst gemeint. Und da ging es ja um einen völkerrechtlichen Vertrag, den Osten der Ukraine mehr oder weniger in einem besonderen Status zu lassen, damit sie sich so frei entfalten können, wie sie es gerne möchten, zum Beispiel Russisch sprechen, russische Schulen und so weiter. So wurde es zumindest in diesem Vertrag von Minsk, in diesem Abkommen geregelt. Im Nachhinein sich herausstellt, dass die eigentlichen Initiatoren, Frankreich, England und Deutschland und eben halt auch die Ukraine, es als Kriegsstrategie gesehen haben und es nicht ernst meinten, während Russland es ernst gemeint hatte, weil es ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, ein Abkommen gewesen und sie dann im Prinzip in diese militärische Operation dann reingeraten wurden oder sich reingebracht haben. Und ich will damit auf keinen Fall sagen, dass es völkerrechtskonform wäre, was die Russen dort machen. Aber das andere ist auch nicht völkerrechtskonform, wenn ich beispielsweise Abkommen schließe, die ich nicht ernst meine und das im Nachhinein dann zugebe. Das ist eben halt völkerrechtswidrig genauso.
Andreas, und dann kommt Folgendes noch dazu. Das wurde heute also gemeldet, dass die Berliner Panzerpolitik sowas von nach hinten loszugehen scheint. Denn die Deutschen stehen mit Leopard 2-Lieferungen an die Ukraine inzwischen nahezu alleine da. Und vielleicht ist das ja auch ein Punkt da in München, der besprochen werden muss und wird. Denn er hat ja eine außenpolitische Brisanz, wie man sie mit Worten gar nicht beschreiben kann. Also, hier heißt es bei Express.at, neben der deutschen Zusage zur Lieferung von 14 Leopard 2 A6 Panzern gibt es demnach bislang nur aus Portugal die Ankündigung, 3 solcher Panzer zur Verfügung zu stellen. Das hat auch Focus gemeldet. Weitere Leopard 2 A6 seien derzeit überhaupt nicht im Gespräch. Das hat jedenfalls Herr Pistorius, seines Zeichens deutscher Verteidigungsminister, geäußert. Bei Panzern vom Typ Leopard 2A4 aus Polen gäbe es möglicherweise Probleme, was den Zustand und die Einsatzfähigkeit des Kriegsgeräts angehe. Polen hatte ursprünglich 14 Panzer zugesagt. Eine schnelle Lieferung ist jetzt aber unwahrscheinlich. Kanada hatte 3, Norwegen hatte 8 Leopard 2 versprochen, Spanien wollte zwischen 4 und 6 liefern, aber auch aus Madrid fehlt immer noch die offizielle Zusage. Also neben den 14 Leopard 2 A6 rollen nur noch 3 weitere aus Portugal in die Ukraine. Und Niederlande und Dänemark, die hatten auch zugesagt, die wollen jetzt überhaupt nicht mehr liefern. Die Niederlande hatten 18 von Deutschland geleaste Leopard 2 in Aussicht gestellt, die Teil des deutsch-niederländischen Bataillons sind. Und diese stünden nicht für die Ukraine zur Verfügung. Das kommt von der Welt. Und ja, aus dänischen Regierungskreisen heißt es, dass das Land keinen seiner modernen 44 Leopard 2A7 Panzer liefern werde. Und zugleich wird klar, dass auch Finnland keine Panzer bereitstellt, solange das Land nicht Teil der NATO sei. Und das gelte auch für Schweden, das bislang ohnehin keine Leopard Panzer liefern will. Andreas, was passiert da?
Naja, es gab ja schon immer diesen Begriff der Falle über die Lieferungen, die Deutschland dann der Ukraine schicken würde, dass Deutschland dann die alleinige Kriegspartei wird dann gegen Russland und damit eben halt auch auf Seiten der Ukraine. Und das scheint sich jetzt in eine Richtung zu formieren. Und man kann jetzt nur sehen, wie Olaf Scholz, ich glaube, es ist ja noch kein einziger Panzer geliefert worden, weil auch die Deutschen keine fähigen Panzer haben, dass jetzt Scholz, wenn er halbwegs schlau ist jetzt und die Interessen der Bürger vertritt, dass er sofort sagt nach dem Motto, wir liefern jetzt auch keine Panzer hin. Das ist doch ganz logisch, weil wir dürfen noch eines nicht sehen. In Anbetracht der hohen Rüstungsstärke, der hohen Rüstungspotenz, die Russland ja aufzuwarten hat, wissen Sie natürlich, dass die hochmodernen Panzer dort mehr oder weniger, auch wenn Sie noch ein paar russische Panzer vorher mitnehmen, selber auch anschließend als Wrack dann irgendwann ausgebrannt dort im Nirvana stehen und damit weg sind. Und das wollen sich natürlich viele erstmal nicht leisten aus der politischen Sicht. Insgesamt steht da aber aus meiner Sicht die ganz andere Strategie hinter. Deutschland wird hier in eine Falle laufen gelassen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass eines, die Sowjetunion damals hat der sogenannten deutschen Wiedervereinigung ja zugestimmt. Und das natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Wir dürfen nicht nur sehen, was jetzt der Westen dazu sagt, sondern wie es auch der Osten interpretiert. Die Voraussetzung war keine NATO-Osterweiterung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gegen den hat man natürlich verstoßen. Und jetzt muss die Frage gestellt werden, inwieweit Russland sagt, okay, damit ist unsere Zusage wieder hinfällig, weil der Vertrag nicht eingehalten wird. Das sind ja Gedankengänge, die in Deutschland im Westen nicht den Hauch zugelassen werden, aber sie müssen in die Diskussion.
Nun wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, was ist denn mit den USA? Die wollten doch Abrams-Kampfpanzer schicken in die Ukraine. Ja, da gibt es jetzt auch noch gar kein Dementi, aber es heißt jetzt, dass allerfrühestens zum Jahreswechsel 2023/24 diese Kampfpanzer in Europa eintreffen könnten. Und damit steht wirklich Deutschland alleine da.
So, und jetzt müssen wir mal sehen, was passiert denn jetzt im Prinzip wirklich medial? Relativ wenig. Aber wenn jetzt beispielsweise Deutschland auch sagt, wir können keine Panzer liefern, dann wird es eine Riesenaktion, ein Riesenbashing ausschließlich gegen Deutschland gehen, die dann nämlich gesagt haben, wir liefern und wir liefern eben halt nicht. Und wenn ich sehe, diese Kriegswilde, das ist wirklich so eine kriegsgeile Generation, die momentan aufgebaut wird in Deutschland. Das sieht man so an den Medien, an diesen ganzen Talkshows und so weiter, dass einem wirklich schon ganz übel wird, wenn man das erlebt. Dann würde es einem nicht wundern, wenn dann im Prinzip auch im Inneren Deutschland noch weiter auseinanderbricht.
Also, und jetzt komme ich noch mal zur Münchner Sicherheitskonferenz zurück. Die sind ganz schön deutlich geworden da in ihrem Bericht. Also, da heißt es zum Beispiel, dass der Ukraine-Krieg zeige, nämlich in aller Deutlichkeit, dass sich der Wettstreit unterschiedlicher und zu Teilen unvereinbarer Visionen für die internationale Ordnung zuspitzt. Und ja, der Herr Bunde, der an diesem Bericht mitgearbeitet hat, der stellt der westlichen Politik praktisch so, by the way, ein bedenkliches Urteil aus, nämlich, dass er eins der wenigen Themen, bei dem es in Washington, Moskau, Peking, Berlin und Paris heute noch Einigkeit gibt. Aber er sagt, überall gehen die Menschen davon aus, dass jetzt in dieser Zeit Grundsätzliches auf dem Spiel steht und der Wettbewerb um die Ordnung der Zukunft in eine kritische Phase eingetreten ist. Und der in dem Bericht enthaltene Sicherheitsindex 2023, der zeige im Vergleich zum Vorjahr ein hohes wahrgenommenes Risiko durch militärische Bedrohung. Und für diesen Index waren repräsentativ Bürger in den G7-Staaten, den BRICS-Ländern mit Ausnahme Russlands sowie erstmals auch in der Ukraine befragt worden. Andreas, also diese Sicherheitskonferenz, du hast mit deinem Begriff Unsicherheitskonferenz offenbar den Nagel auf den Kopf getroffen.
Naja, es ist ja schon eigentlich immer gewesen, denn es ist ja ursprünglich immer eine Rüstungskonferenz gewesen der Rüstungsindustrie, die mehr oder weniger die kriegerischen Mittel und vor allem auch die Interessen der Rüstungsindustrie hochgehalten haben. Aber jetzt rückt eben halt es immer näher. Man sieht, wie viele menschliche Opfer, Zivile, aber auch die Soldaten, auch Soldaten sind Menschen, auch Soldaten haben Mütter, Kinder, Familie und keiner möchte sie gern verlieren. Und da gibt es dann eben halt irgendwelche Leute an einem grünen Tisch, die dann mehr oder weniger meistens sich in finanziell guten Situationen befinden und dann Menschen in den Krieg wirklich schicken, selbst aber nie an der Waffe stehen, sondern mehr oder weniger warm und trocken mit Sicherheitsdiensten bestückt sind. Und genau das erkennen immer mehr Menschen. Und aus diesem Grunde ist es auch so, dass auch bei den Leuten in der Münchner Sicherheitskonferenz selbst, auch die Funktionäre, so etwas wie ein Gewissen immer wieder spüren, was hinten an der Murmel anklopft, wo sagt, Junge, was machst du hier eigentlich? Was für eine Figur bist du hier eigentlich in einem Spiel? Ich stelle mir vor, ich sitze da so drin und da klopft mein Gewissen an und sagt, wie erbärmlich bist du eigentlich, dass du da einfach mitmachst? Und dann kommt irgendwann der Punkt, man denkt an die eigenen Kinder, die großen Kinderaugen, zu Ostern, zu Weihnachten, all diese Dinge spielen eine Rolle. Und dann sagt man, nee, ich kann das nicht mehr verantworten. Menschen im Prinzip in ihrem Familienglück in Massen einfach da untergehen zu sehen.
Ja, man müsste vor allem die Naturgesetze kennen, weil jeder Einzelne, der mitmacht, ob in der Politik, in diesen Sicherheitsstrategien, in den Medien, in den Hofberichterstattern, die das unterstützen, die müssen sich eines Tages genau vor diesem Richter, von dem wir gerade gesprochen hatten, persönlich verantworten.
Das ist wichtig. Und wenn man jetzt aber eines weiß, und das gilt auch für die Journalisten, die das Ganze mit unterstützen, auch die sind ja persönlich verantwortlich. Übrigens, selbst Dummheit schützt vor Strafe nicht. Damit könnten viele glauben, sie könnten sich damit rausreden. Nein, aber es gibt eine Chance. Wer umkehrt, selbst in der härtesten Situation und das Gefühl hat jetzt vielleicht auch, ich kann nichts mehr dagegen tun. Ich habe mich so weit reingerissen, es ist für mich vorbei, mein Leben ist vorbei. Und wenn ich dann sogar von einem Leben nach dem Tode ausgehe, dann weiß ich, dass ich durch die Hölle muss und schmoren. Nein. Wer rechtzeitig noch es schafft, und zwar ganz individuell, die Kurve zu kriegen, den Hacken in den Boden zu schlagen und sagen, Kehrtwende, ich mache nicht mehr mit. In dem Moment hat er eine Chance, durch eine schwere Zeit zu müssen. Aber er hat eine Chance, diese gesamte Sache in seiner eigenen Existenz, in seiner seelischen Existenz durchzustehen und damit wirklich zu überleben. Das ist etwas anderes, als vorzeitig den Körper abzugeben.
Vom Saulus zum Paulus. Lest euch bitte mal die ganzen Paulus-Geschichten durch, der ja die vielen Briefe an die Korinther und an Timotheus und an so viele andere geschrieben hat, an die Römer, was ihr da findet. Er war vorher ein Christenverfolger, er hat sie getötet und umgebracht. Und dann ist er bekehrt worden durch, naja, wahrscheinlich schon Hilfen aus dem Himmel auch. Und wenn wir hier übrigens die Bibel zitieren, dann tun wir das wirklich im vollen Bewusstsein, aber wir zitieren hier die Bibel und nicht die Kirche. Das möchten wir bitte deutlich trennen. Nicht die Institution Kirche, die das Wort Gottes und Gott natürlich braucht, als Geschäftsmodell, aber Gott braucht natürlich die Kirche nicht. Das war mir jetzt nochmal ganz wichtig. Andreas, also auf jeden Fall, um das noch zu Ende zu bringen, es wird bei dieser Sicherheitskonferenz gewarnt, wie offenbar noch nie vorher in diesem MSK-Bericht. Da gibt es eine Co-Autorin, die heißt Sophie Eisentraut, und die sagt, es geht jetzt nicht mehr alleine um den Erhalt des Status quo, den der Westen meint, innezuhaben. Wörtlich sagt sie, die vielleicht schwierigere Aufgabe wird es sein, die bisherige Ordnung so zu erneuern, dass sie für die breitere internationale Gemeinschaft wieder attraktiver wird. Also Sie merken, dass Ihnen sozusagen die Unterstützung der Welt abhanden gekommen ist. Und sie sagt, die Zögerlichkeit vieler Länder des internationalen Südens, Russlands Angriffskrieg zu verurteilen, die Zögerlichkeit, sie verneinen es sogar, sei in dieser Hinsicht, aufgepasst, ein klarer Weckruf. Legitime Kritik an der internationalen Ordnung müsse ernster genommen werden. Ein Systemwettbewerb zeige sich bei globalen Infrastrukturen, Stichwort neue Seidenstraße.
Das ist ja unser Thema, was wir schon seit längerem immer wieder auf dem Plan haben. Und wir dürfen eines nicht vergessen: Die Staaten, die über 90% der Weltbevölkerung hinter sich vereinen, haben sich nicht gegen Russland ausgesprochen. Und nur 10% der Bevölkerung und deren Staatsführer haben sich gegen Russland ausgesprochen. Aber dann ist natürlich immer die Frage, was sagt das Volk eigentlich dazu? Und da möchte ich noch mal eines ganz kurz sagen zu dem, was du gerade sagtest. Man ist verantwortlich für das, was man tut. Man ist übrigens auch verantwortlich für das, was man nicht tut. Auch das ist ganz wichtig. Also es gibt so viele Menschen, die sagen, ich bin ein guter Mensch gewesen, ich habe ja nichts gemacht. Ja, das reicht nicht. Man muss etwas machen, nämlich Gutes. Und wenn man eben halt gleichgültig ist oder wenn man mehr oder weniger sagt, ach, das tut mir nicht gut, wenn ich mich mit den Themen beschäftige, dann das macht mich nur krank und das will ich einfach nicht, dann bedeutet das natürlich auch ein Stück weit wegducken. Das soll ja nicht heißen, dass man sich jetzt permanent in irgendeine Depressionsphase reinbringen sollte, aber man sollte zumindest stabil sein. Man sollte zumindest sagen, okay, ich richte mich dem Licht aus, ich habe die Lichtsehnsucht und ich stecke zum Beispiel meine ganze Energie in eine bessere Welt. Und wenn es durch Gebete ist, auch das ist eine aktive Handlung. Aber mehr oder weniger trostlos, träge, mehr oder weniger in der Gegend herumzuhängen und zu hoffen, dass es einfach besser wird. Manchmal ist die Hoffnung einfach nur die sentimentale Schwester der Dummheit.
Ach, die Worte von dem Herrn Popp hier. Also ganz kurz noch zum Abschluss dieses doch nicht unwichtigen Themas. Und dann wundern wir uns eigentlich auch nicht, warum die ganzen Flughäfen auf einmal nicht mehr funktionieren. Kommenden Freitag, was man heute schon weiß. Also früher war, bis jetzt war ja Wolfgang Ischinger der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist jetzt aber der Herr Heusken, wie heißt der mit Vornamen? Christoph Heusken. Und der sagt also, dass mehr als 150 hochrangige Regierungsvertreter ihr Kommen zugesagt haben und noch Parlamentarier aus aller Welt, auch aus der Ukraine. Hingegen wurden Vertreter aus dem Iran und Russland dieses Jahr nicht eingeladen und auch an die AfD ging als einzige Bundestagsfraktion keine Einladung. Das ist in der Entscheidung des Chairmans der MSK, sagt Herr Heusken, ich habe entschieden, dass wir die AfD nicht einladen.
Das ist auch so ein interessantes Thema, dass hier bestimmte Menschen ausgeladen werden, vielleicht weil sie den Finger in die Wunde legen. Und ich beobachte ja zum Beispiel gerne so die politische Diskussionsgrundlage. Und dann gebe ich ungefähr 50% meines Augenmerks allen Parteien wie SPD, Grüne, FDP, Linke und so weiter, also quasi der Sozialistischen Einheitspartei der Bundesrepublik, so sehe ich das mittlerweile. Und ich gebe die anderen 50% der AfD, weil das aus meiner Sicht die einzige Opposition ist. Und das ist jetzt keine Aussage, dass ich jetzt wählen gehe und die AfD wähle. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir natürlich auch verschiedene Sichtweisen brauchen. Und das ist das Phänomen, wenn ein System in Schwierigkeiten steckt und vor dem Kollaps, dass sie Angst haben, Menschen einzuladen, die Fragen stellen und wenn sie aus ihrer Sicht noch so dumm oder von mir aus auch extrem sind. Aus meiner Sicht müssen auch extremistische Fragen erlaubt sein. Und es müssen auch völlig dumme Fragen erlaubt sein. Wenn sie denn so dumm und extremistisch sind, kann man sie relativ schnell wegbügeln. Aber offenbar hat man davor Angst, dass sie vielleicht nicht dumm und eben nicht extremistisch sind.
Ja, und die Dinge spitzen sich weiter zu. Gerade heute wird gemeldet, dass Russlands Außenminister Lavrov eine Rede gehalten hat vor der russischen Staatsduma. Und die hat er genutzt, dem Westen eine lange geplante Verschwörung gegen Russland vorzuwerfen. Diese habe das Ziel, es zu einer Art Sperrgebiet zu machen und zum Schurkenstaat zu erklären, sagte Lavrov. Und weiter, die USA und ihre sogenannten Satellitenstaaten würden derzeit einen allumfassenden hybriden Krieg gegen Russland führen, ungeachtet der Tatsache, dass es Putin war, der seine Armee, so wird das hier zitiert, vor rund einem Jahr in die Ukraine einmarschieren ließ. Und diesen hybriden Krieg, den führe der Westen mit verschiedenen Mitteln, sagt Lavrov, wörtlich von der direkten militärischen Unterstützung der sogenannten Neonazis, die in der Ukraine an der Macht seien, über beispiellose illegale Sanktionen bis hin zu offenen Lügen, um Russland zu dämonisieren.
Es tut mir ja immer leid. Ich möchte einfach versuchen, so objektiv wie möglich die Situation für mich zu erfassen. Und wenn ich jetzt noch einmal als Zeugen Herr Hollande und Herrn Johnson und Frau Merkel und Herrn Zelensky heranführe bezüglich der Verträge von Minsk, dann erkenne ich eben halt, dass hier eine Grundlage geschaffen wurde, die für mich nachvollziehbar macht, dass Lavrov hier eine Kriegsstrategie reininterpretiert und den Westen als Gegner dann ansieht, auch als Kriegsteilnehmer ansieht. Logisch eigentlich.
Ja, und Andreas, auch Herr Putin wird eine Rede halten nächste Woche am 22. Februar. Und am 21. Dienstag und möchte also vor der Bundesversammlung eine Rede zur Lage der Nation halten. Das hat Peskow, sein Sprecher, angekündigt. Und Putin werde zur aktuellen Situation sprechen, inklusive der militärischen Spezialoperation in der Ukraine. Ja, da werden wir wohl einiges zu erwarten haben. Und nochmal diese Geschichte hier mit der Münchner Sicherheitskonferenz und diesen doch auch etwas betretenen Aussagen des Westens, das scheint ja möglicherweise eine neue Richtung vorzugeben, zumal das ja doch ein bisschen selbstkritisch geklungen hat. So, und jetzt kommen wir nochmal zu der Sprengung der Pipelines. Seymour Hersh, wir hatten seinen Bericht durchgearbeitet in einem Sonderpodcast letzte Woche, der eine anonyme Quelle hat, vielleicht sind es auch mehrere, die ihm minutiös und sehr exakt ganz bestimmte Informationen gegeben hatte, um einen Bericht zu erstellen, dass die USA, wie Seymour Hersh es sagt, diese Pipelines in die Luft gesprengt haben müssen. Das Ganze ist ja im Mainstream ein bisschen bespöttelt, belächelt worden und dann totgeschwiegen worden. Jetzt hat aber Seymour Hersh der Berliner Zeitung ein Interview gegeben. Dazu kommen wir gleich. Wir hatten ja beide gesagt, Andreas, jetzt wird es sich herausstellen, wie man über diesen Bericht spricht. Und das Ganze war mehr als peinlich.
Ja, das war nicht nur peinlich, sondern es war offenbarend, was hier stattfindet. Das finde ich interessant. Seymour Hersh hat sich ja immer ausgezeichnet, auch aus Sicht der großen Mainstream-Medien, wie er arbeitet, mit welcher Art, mit welcher Form der Quellen er arbeitet, wie er genau recherchiert, wie er den Finger in die Wunde legt. Und wir sehen plötzlich, dass genau das seine Arbeiten, die eben halt als Qualitätsmerkmal für ihn ausgegeben wurden, dass die jetzt als Gegenteil dargestellt werden müssen, weil er jetzt zu Ergebnissen kommt, die überhaupt nicht passen zu diesem Gesamtbild. Und so wird er plötzlich dann dargestellt als mittelmäßig, als schwach. Es werden sogar im Nachhinein Wikipedia-Einträge über ihn geändert und es werden Dinge eingebracht, zum Beispiel, die vorher nicht drin waren, zum Beispiel angeblich über seine Syrien-Politik, wo er dann entsprechende Kommentare dazu geschrieben hat, dass er deswegen sehr umstritten war. Und das stimmt einfach nicht. Er ist dafür gelobt worden an allen Ebenen. Aber jetzt hat er offenbar eine rote Linie überschritten. Also es gibt nämlich viele, die eine rote Linie haben, nämlich die erdrückende Beweislast, dass USA und Norwegen, die übrigens auch Nutznießer waren, weil USA uns jetzt beispielsweise das LNG-Gas liefert nach Deutschland, Norwegen über Pipelines das Gas liefert, dass diese beiden Staaten gemeinsam die Nord Stream 1 und 2 in die Luft gesprengt haben. Und da gibt es wirklich erdrückende Beweise, könnten. Die Wahrscheinlichkeit liegt eben halt sehr hoch. Natürlich kann das Gegenteil sein, aber in dem Moment, in dem man die Diskussion nicht zulässt und die einzelnen Argumente von Hirsch jetzt widerlegt, sondern sagt, alles erfunden, alles dummes Zeug, und der Beleg dafür ist dann eine CIA-Presseerklärung, also dann wird einem natürlich schon ganz komisch und man sagt, eieieiei.
Ich bitte mal, euer Augenmerk ein bisschen zu schärfen, euren Geist zu schärfen für künftige Berichte, die ihr im Mainstream lest, wenn ihr lest, anonyme Quellen behaupten oder wie hinter vorgehaltener Hand berichtet wird oder Insider geben uns die Information. Wie oft wird im Mainstream bei den Hofberichterstattern so gearbeitet? Also das könnt ihr jeden Tag hundertfach lesen. Ja, ist uns selbst ja auch widerfahren. Haben wir ja alles schon erzählt, deswegen mache ich es kurz, weil wir noch ein paar Themen haben. Also der Publizist Fabian Scheidler hat das Interview mit Seymour Hersh für die Berliner Zeitung geführt. Also es geht erstmal wieder um den Hergang, wie das alles passiert ist. Es geht nochmal um Joe Biden, der ja mit Victoria Nuland im selben Tenor angekündigt hat, mehr oder weniger, dass man Nord Stream stoppen wird. Und dann wird er eben nach weiteren Details gefragt. Und da antwortet Seymour Hersh, hier möchte ich nicht weiter in die Details gehen und nicht über ein bestimmtes Treffen sprechen, weil ich meine Quelle schützen muss. Und er sagt, ich weiß nicht, wie viele Leute an so einem bestimmten Treffen teilgenommen haben. Verstehen Sie, was ich meine? Also er versucht wirklich auch klarzumachen, Kinder, das ist doch keine neue Sache, dass man mit anonymen Quellen arbeitet, die man gefälligerweise zu schützen hat. Sonst ist es aus damit. Und er spricht auch darüber, wie sehr diese Quelle dann eben, wenn herauskommen könnte, wer es war, bedrängt wird bis hin zu, ja, ne?
Naja, wir haben es ja schon gesehen. Das sind dann sogenannte Whistleblower, wenn die sowas machen. Und dann leben die eventuell über Jahre in London in irgendeiner Botschaft, weil sie sonst von der Todesstrafe sogar bedroht sein könnten. Und aus diesem Grunde ist hier ein Quellenschutz aus meiner Sicht wirklich auch relevant. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig von dieser Quelle, die dort genannt wird, die Quelle ist Joe Biden selbst. Die Quelle sind die vielen Faktoren, die wir immer wieder genannt werden haben. Und wenn wir jetzt dazu noch die konkrete Planung mit diesen ganzen Details inklusive der nachgewiesenen Flugbewegungen dieser Sonarboje, die ausgeworfen wurde, im Prinzip jetzt erkennen können, dann sind das schon erdrückende Beweise. Und jetzt müsste es eigentlich zu einem Verfahren kommen. Eigentlich müsste ein Gerichtsverfahren laufen. Wofür gibt es die eigentlich zum Beispiel in Den Haag? Ach ja, kann ja gar nicht, weil USA unterliegt sich ja gar nicht dieser Den Haag-Gerichtsbarkeit bei Kriegsverbrechen. Denn das ist ja ein Kriegsverbrechen offenbar.
Auf jeden Fall sagt Seymour Hersh, er hätte ein paar Fragen, zum Beispiel an den deutschen Kanzler Scholz. Und er sagt, wenn ich eine parlamentarische Anhörung leiten würde, dann würde ich Folgendes fragen. Herr Scholz, hat Joe Biden Ihnen überhaupt davon erzählt? Hat er Ihnen gesagt, warum er so zuversichtlich war, dass er die Pipeline zerstören könnte? Wir als Amerikaner hatten damals zwar noch keinen ausgearbeiteten Plan, aber wir wussten, dass wir die Fähigkeit hätten, es zu tun. Und dann ist Seymour Hersh gefragt worden, warum Norwegen diese Rolle spielt. Und er sagt, Norwegen ist eine große Seefahrernation und natürlich haben sie auch Energiequellen in der Tiefe.
Ja, sie sind auch sehr darauf bedacht, ihre Erdgaslieferung nach Westeuropa und Deutschland zu steigern. Das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Die haben ja parallel auch ihre Pipelines gebaut, bloß in einer anderen Richtung. Denn das haben sie auch getan. Sie haben jetzt ihre Exporte gesteigert. Warum sollten sie sich also nicht aus wirtschaftlichen Gründen mit den USA zusammentun? Das sind doch ganz klare Fakten. In Norwegen gibt es außerdem eine ausgeprägte Feindseligkeit gegen Russland, die natürlich auch aufgebaut wurde medial.
Ja, und Berliner Autor, der geht hier minutiös nochmal die ganzen Dinge mit Seymour Hersh durch diese Taucheraktion, dann dieses Zögern von Joe Biden, dann der Abbruch der ganzen Aktion, dann das Wiederaufkochen. Im Juni hat Joe Biden gesagt, nein, später hat er wieder gesagt, ja. Seymour Hersh ist gefragt worden nach den Motiven für den Anschlag. Und diese Motive, die sind sehr interessant.
Ja, die US-Regierung war ja aus vielen Gründen gegen die Pipeline. Manche sagen, sie war deshalb dagegen, weil sie Russland schwächen wollte oder um die Beziehungen zwischen Russland und Westeuropa, natürlich insbesondere Deutschland, zu schwächen. Aber vielleicht auch, um die deutsche Wirtschaft zu schwächen, die ja ein Konkurrent der US-Wirtschaft ist. Darüber haben wir ja oft gesprochen, über die Zerstörung des europäischen Wirtschaftsstandortes und vor allem auch Deutschland. Sie haben die hohen Gaspreise zum Beispiel, haben dazu geführt, dass Unternehmen in die USA abwandern. Dann ist die Frage natürlich, was ist denn Ihre Sicht gewesen auf die Motive der US-Regierung? Das wurde denn der Hersh gefragt. Und er sagte dann dazu, ich glaube nicht, dass Sie das gründlich durchdacht haben. Ich weiß, das klingt seltsam. Ich glaube nicht, dass Außenminister Blinken und einige andere in der Regierung tiefgründige Denker sind. Es gibt sicherlich Leute in der amerikanischen Wirtschaft, denen die Idee gefällt, dass wir wettbewerbsfähiger werden. Wir verkaufen zum Beispiel Flüssiggas, also LNG, mit extrem hohen Gewinnen. Und wir verdienen eine Menge Geld damit.
Mit wir meint er wir Amerikaner. Und Seymour Hersh, der wird schon deutlich. Er sagt, ich bin sicher, dass es einige Leute gab, die dachten, Junge, das wird der amerikanischen Wirtschaft einen langfristigen Schub versetzen. Aber im Weißen Haus war man immer von der Wiederwahl besessen, sagt er. Und man wollte den Krieg gewinnen, man wollte einen Sieg erringen, man wollte, dass die Ukraine irgendwie magisch gewinnt. Und es könnte einige Leute geben, so Seymour Hersh, die denken, dass es vielleicht besser für unsere Wirtschaft ist, also die amerikanische, wenn die deutsche Wirtschaft schwach ist. Aber das ist verrückt, sagt er. Ich denke, dass wir uns in etwas verstrickt haben, das nicht funktionieren wird. Der Krieg wird für diese Regierung nicht gut ausgehen. Ja, und dieser Pulitzer-Preisträger, der Hersh nun einmal ist, der wird auch gefragt, was er glaubt, wie dieser Krieg enden würde.
Naja, und er glaubt, dass es keine Rolle spielt, was er denkt. Was er aber weiß, ist, das sagt er, dass dieser Krieg auf keinen Fall so enden wird, wie es die USA sich wünschen. Und er sagt auch, er weiß nicht, was wir dann, also USA, tun werden, wenn wir weiter in die Zukunft blicken. Und Hersh sagt, es macht ihm Angst, dass der Präsident zu so etwas bereit war. Und die Leute, die diese Mission durchführten, glaubten, dass der Präsident sich darüber im Klaren war, was er den Menschen in Deutschland antat. Dass er sie für einen Krieg bestrafte, der nicht gut verlief. Das ist das, was er so sieht. Und auf lange Sicht wird dies nicht nur seinen Ruf als Präsidenten schädigen, sondern auch politisch sehr schädlich sein. Es wird ein Stigma für die USA sein. Und das sehen wir ja mittlerweile an der Sichtweise, wie der Rest der Welt, die restlichen 90% mittlerweile USA auch einschätzen.
Ja, und sagte eben auch, dass das Weiße Haus die Befürchtung gehabt hatte, dass es auf verlorenem Posten stehen könnte, dass Deutschland und Westeuropa. Und jetzt sind wir wieder bei den Waffenlieferungen, bei den Panzerlieferungen, Andreas. Also Hersh, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, das Weiße Haus hatte die Befürchtung, dass es auf verlorenem Posten stehen könnte, dass Deutschland und Westeuropa die von uns, also USA, gewünschten Waffen nicht mehr liefern würden und dass der deutsche Bundeskanzler die Pipeline wieder in Betrieb nehmen könnte. Das war eine große Sorge in Washington. Und Hersh sagt, ich würde Bundeskanzler Scholz eine Menge Fragen stellen. Ich würde ihn fragen, was er im Februar erfahren hat, als er beim Präsidenten war. Die Operation war streng geheim und der Präsident sollte niemanden von unserer Fähigkeit erzählen. Aber er plaudert gern. Er sagt manchmal Dinge, die er nicht sagen sollte.
Ja, und das, was er da gesagt hat, hat den Leuten natürlich den Schweiß auf der Stirn gefrieren lassen, regelrecht, als er das damals sagte. Denn damit war es ja eigentlich keine verdeckte Operation mehr, sondern eine offene Operation. Und deshalb ist es für mich so schwer verständlich, wie man mit diesem Hirsch-Artikel jetzt umgeht. Genau genommen ist es für mich schon fast eine Art Eingeständnis, dass man gegen diese Argumente nichts mehr zu tun hat, nichts mehr zu sagen hat, sondern man mehr oder weniger offenbart ist. Und jetzt gibt es nur noch eine Devise, Augen zu und durch. Wir brauchen jetzt möglichst viele Ablenkungsmanöver, wie auch immer die aussehen werden, um dann die Menschen wieder in Angst und Schrecken zu bekommen, dass sie dann möglichst diese Fragen nicht mehr stellen.
Ja, auf jeden Fall sagt der Pulitzer-Preisträger, dass die Leute, die an der Operation beteiligt waren, gesehen haben, dass der Präsident für seine kurzfristigen politischen Ziele Deutschland frieren lassen wollte. Und das hat sie entsetzt. Und deswegen hat er eben auch Informationen bekommen. Er sagt, ich spreche hier von Amerikanern, die den USA gegenüber sehr loyal sind. Bei der CIA ist es so, dass man, wie er es in seinem Artikel formulierte, für die Macht arbeitet und nicht für die Verfassung. Und er sagt, der politische Vorteil der CIA liege darin, dass ein Präsident, der seine Pläne im Kongress nicht durchbekommt, mit dem CIA-Direktor im Rosengarten des Weißen Hauses spazieren gehen kann, um etwas Geheimes zu planen, das auf der anderen Seite des Atlantiks oder wo auch immer auf der Welt viele Menschen treffen kann. Und er sagt, das war immer das Alleinstellungsmerkmal der CIA, mit dem er auch seine Probleme hatte. Aber selbst diese Gemeinschaft ist jetzt entsetzt darüber, dass Joe Biden beschlossen hat, Europa der Kälte auszusetzen, um einen Krieg zu unterstützen, den er nicht gewinnen wird. Und da sagt Hirsch, das ist für mich ruchlos.
Ja, und ich bin sehr dankbar für diesen Artikel, weil er dadurch natürlich noch etwas tiefer eingreift und den sogenannten Deep State beschreibt. Auch im übertragenen Sinne, wenn er Joe Biden sagt, meint er natürlich die Kräfte, die Joe Biden steuern und nicht Joe Biden als Person. Das sind ja die Figuren, die man mehr oder weniger dann eben halt, um einen Namen zu haben, dann vorne hinstellt ans Loch. Das ist ganz einfach. Diese Argumentation, wie letztendlich die CIA arbeitet, das heißt, die CIA sich abgewandt hat von der Verfassung, abgewandt hat von den Amerikanern, abgewandt von der Hoheitlichkeit des Weißen Hauses und mehr oder weniger einer Sumpf-Deep-State-Organisation nach den Aussagen von Hirsch dient. Und genauso ist es ja auch, wie Trump es gesagt hatte, als er damals Präsident wurde und er sagte, er will diesen Sumpf austrocknen. Und wir haben ja gesehen, wie diese Aufräumungsaktionen im Weißen Haus gelaufen sind, wie alle Massenmedien sich gegen Trump gestellt haben, er aber trotzdem stabil blieb und man musste nachher mit allen wirklich schon offensichtlichen Mitteln irgendwie arbeiten, um Trump wegzubekommen. Und ich glaube, das bleibt jedes Mal was zurück bei den Menschen, weil ich glaube, der normale US-Amerikaner sieht die Welt völlig anders als das, was dort aus dem Weißen Haus abgesondert wird.
Ja, es ist auch zu viel passiert. Also auch in dieser Causa Trump, in der Causa Hunter Biden. Ja. Ich nehme mal an, Andreas, auch bei der CIA, beim FBI und so weiter wird es inzwischen viele Kritiker geben, die sagen, das kann doch nicht wahr sein, zu welchem Sumpf unser Land herabgesunken ist. So, ich möchte noch auf ein Thema am Schluss kommen. Andreas, wir haben ja gesprochen über die UFOs, über die Aliens. Wir haben heute einen Beitrag aus der US-Redaktion drin. Bitte schaut euch den an, wo klar wird, wie man jetzt die Menschen von einem Thema in das andere jagt, weil nichts mehr funktioniert. Beschließt einen Plan und es werde nichts daraus, sagt ja auch Jesaja schon. Und da spielt ein Stichwort auch immer wieder eine große Rolle, nämlich oder ein Begriff Iron Mountain. Vor allem natürlich hier in der Systemkritiker-Szene. Du hattest schon vor fast 20 Jahren diverse Analysen zu Iron Mountain verfasst. Kannst du uns mal kurz erklären, worum es sich handelt?
Na klar, gern. Der Iron Mountain Report ist ein 1967 von einem Autor veröffentlichtes Buch. Dieser Autor hieß Dial oder heißt Dial Press. Und dass sich selbst dieser Report of Iron Mountain als Bericht eines Regierungsgremiums darstellt. Auch wenn er sich aus Gründen, nämlich Dial Press, die ich übrigens nicht einordnen kann und auch nicht will, nach der Veröffentlichung dann zurückgezogen hat und hat sich distanziert von seinem Report of Iron Mountain. Da wird das schon ein bisschen komisch. Ist der Inhalt schon sehr interessant und den können wir uns gerne mal ansehen. Im Jahre 1963 soll sich demnach eine Gruppe von Ausnahmewissenschaftlern getroffen haben, die man von Seiten der US-politischen Führung aus meist privaten Institutionen, also Instituten, Universitäten und so weiter, zusammengestellt hat. Wenn es um wirklich wichtige Gutachten geht, das hat ja die Erfahrung gezeigt, dann bedient man sich eher selten der staatsabhängigen Behörden und der Geheimdienste, deren Sichtweise oft durch dogmatische Machtprägung der Regierung sehr stark eingeschränkt ist, um nur halbwegs objektiv zu sein, sondern man geht an private Institutionen.
Ja, und jetzt kommen wir ja zu diesem Begriff Iron Mountain, der wie so ein Mysterium immer herumwabert. Das scheint ja der Ort gewesen zu sein, wo die Wissenschaftler sich getroffen haben. Wo war denn das genau und was war das Ziel?
Also Iron Mountain ist quasi ein bestimmtes Areal in New York am Hudson River, wohin man die Wissenschaftler damals einbestellt haben soll. Dieser Ort ist eigentlich nur ein gigantischer Atomschutzbunker, den sich die politische Führung und die Bosse der Konzerne angelegt haben, schon vor langer Zeit, um dann nach einem eventuellen Atomangriff ihre Tätigkeiten dann wieder aufnehmen zu können. Und dieser ungewöhnliche Treffpunkt der Experten unterstreicht natürlich die verschwörungsgeprägte Sitzung.
Ja, du hattest mir ja erzählt, dass nach überlieferten Aussagen die meisten dieser Wissenschaftler von der besonderen Art der Vorladung absolut überrascht worden seien. Es gibt Berichte, nach denen sich die Spezialisten untereinander nur vom Hörensagen kannten, zumal die Forschungsbereiche ja komplett unterschiedlich waren.
Ja, die Struktur dieser Konferenz, die ist schon sehr interessant auch beschrieben im Detail und aus diesem Grunde ist es auch so interessant für mich. Also die Gruppe bestand vermutlich, also diese Wissenschaftler, aus 15 Personen, die nicht alle den akademischen Disziplinen übrigens zuzuordnen waren. Das waren nicht nur Wissenschaftler. Es kamen Vertreter der Naturwissenschaft, der Soziologie, juristischen Fakultäten, aber auch der Geisteswissenschaft. Übrigens außerdem auch noch eine Unternehmerpersönlichkeit. Wer das war, das lässt sich nicht ermitteln. Und ein Rüstungsplaner und vermutlich auch bestimmte Pressemogule. Das würde mich auch nicht wundern. Das muss ja auch in irgendeiner Form dann nachher verpackt werden. Offenbar war ein wesentliches Auswahlkriterium dieser Personen die Eigenschaft, auf mindestens zwei Fachgebieten über besondere Leistungen und Auszeichnungen zu verfügen.
Und was waren die Anforderungen an diese elitären Herrschaften, beziehungsweise was wollte man mit diesem Treffen erreichen?
Also laut diesem Report gab es eine definierte Aufgabe dieser speziellen Kommission. Und da ging es darum, sich mit dem Thema eines dauerhaften Friedens auseinanderzusetzen. Man höre und staune, aber jetzt wird es interessant. 1963 war das Jahr, also 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde dem Macht- bzw. dem Geldmonopol offenbar klar, dass ein dauerhafter Friede auf der Erde aus gesellschaftsstruktureller Sicht sehr viele Probleme aufwerfen könnte. Ein dauerhafter Friede, man brauchte das ja immer. Denken wir an die bekannten inszenierten Kriegsgründe oder die Kriegsbeschleuniger, wie wir sie damals hatten bei den berühmten Schiffsversenkungen 1898 zum Beispiel in Kuba oder 1915 im Atlantik, als die Lusitania untergegangen wurde, womit dann der Krieg mit den Amerikanern dann erweitert wurde oder auch zum Beispiel der zweifelhafte Angriff der Japaner in Pearl Harbor. Diese Ereignisse hatten aus meiner Sicht zum Beispiel das Ziel, durch furchtbare Kriegsangst und auch Kriegsleiden, die Menschen dieser Welt in Angst und Schrecken zu halten, damit sie dann dem Machtmonopol dann auch gefügig bleiben.
Ja, und das zeigt sich eben immer wieder, dieses Muster, weswegen jeder Einzelne, bitte Abendgebete hören, in seine eigene Kraft kommt, damit er sich von dieser Angst Energie nicht mitziehen lässt. Und wir sehen ja bei den aktuellen Regierungen, die weitgehend vom Geldmonopol, also von den NGOs abhängig sind oder auch von Lobbyverbänden, die nach wie vor auf solche Kriegsinszenierungen zurückgreifen.
Naja, man sieht ja in der Geschichte, wie man das mehr oder weniger eingeführt hatte. Das begann ja schon mit der Einführung der Demokratie vor ein paar hundert Jahren in Großbritannien. Das war quasi ein erster Schritt, um nicht permanent gegen die Bevölkerung anstrengende Kriege überhaupt führen zu müssen und trotzdem die angeeigneten Pfründe des Empires zu sichern oder sogar noch auszubauen. In England haben wir ja ein dreiteiliges Machtsystem. Das spielt eine große Rolle bei den Engländern. Sprich, die City of London, also die Hochfinanz, das Bankenviertel. Dann das zweite ist das Königshaus und das dritte dann das parlamentarische Unterhaus, wobei diese letzte Institution wohl über den geringsten Einfluss verfügt, wäre ja auch neu. Das verstehen übrigens nur sehr wenige, diese Zusammenhänge. Auch die deutlicher werdenden demokratischen Strukturen, welche sich immer mehr als versteckter Feudalismus outen, das kann man ja zurzeit merken, ist das Rebellionspotenzial der Bevölkerung stark eingeschränkt worden, da die Menschen ja glauben sollen, sie hätten durch ihre Stimmabgabe bei den Wahlen die Regierungen selbst gewählt. Das ist ja die große Denke. Und dabei bemerken sie oft nicht, dass egal wen sie wählen, immer dieselbe Politik bzw. dieselbe Agenda weitergeführt wird. Mal spielen die einen Regierung, dann sitzen die anderen vorne in der Opposition und dann eben halt danach anders. Aber an der Politik ändert sich irgendwie nichts, egal wer gewählt wird. Daran erkennt man, dass eventuell die Demokratie auch eine Form von Feudalismus ist, zumindest so wie es angewandt wird.
Naja, es wird ja auch ständig der Begriff Demokratie bemüht. Was ist mit unserer Demokratie und das Wort ist ja überhaupt nicht ergründet, was Demokratie wirklich bedeutet. Du hast es aber an dieser Stelle schon häufig getan, Andreas. Deswegen unsere Hörer wissen, was damit gemeint ist. Aber jetzt nochmal hier zurück. Welche Strategie ist es denn, mit der man herrschen will?
Es stellt sich dabei die Frage, ob die Menschen überhaupt ohne Kriege in gesellschaftlichen Strukturen leben könnten oder ob die bestehenden Systeme nicht im Chaos versinken würden, wenn diese machtgeförderte Angst wegfallen würde. Und genau hier lag wohl die Hauptaufgabe dieser sogenannten Expertengruppe des Jahres 1963 in Iron Mountain, sich 2,5 Jahre, so lange hat nämlich die Konferenz gedauert, das ist interessant, mit dem Thema Friedensspiele zu beschäftigen. Man arbeitete dabei offensichtlich an Ersatzkriegskonzepten, um die Strukturen der Gesellschaft aufrechtzuerhalten und die Menschen weiterhin im Interesse der eigenen Macht natürlich und des materiellen Reichtums ausnutzen zu können. Da man nur wenige authentische Dokumente zu diesem Thema findet, stattdessen Unmengen an nicht belastbaren Beweisen, möchte ich hier natürlich wirklich konkrete Details des Report of Iron Mountains nicht ansprechen. Also wir brauchen uns allerdings nur umzusehen und dann erkennen wir deutlichste Hinweise, die gewisse Umsetzungsmaßnahmen durchaus dann erkennen lassen können.
Ja, vom Mainstream wird ja gern ins Feld geführt, dass dieses Gutachten nur als Satire gemeint ist. Aber eigentlich ist es ja egal, denn auch Kabarettisten beschreiben ja die Wahrheit eben nur mit anderen Mitteln.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Wie dem auch sei, das Gutachten soll angeblich eine planmäßige Unterdrückung von Minderheiten im Interesse einer Steuerbaren darstellen, also eine gewisse Versklavung im positiven Sinne. Dabei wird der Begriff der Freiheit ganz oben aufgeführt. Also eine Art Orwellsche Bedeutungsumkehr, wie wir es heute oft erkennen. Also frei ist gefangen und gut ist böse, Liebe ist Hass und so weiter.
Ja, du hast ja auch gesagt, dass die Angst zum Beispiel vor einer Luft- oder vor einer Wasserverseuchung damals schon Teil des Programms war. Oder auch die Angst vor Außerirdischen, Aliens, Angriffen, erinnert ein wenig an die aktuellen Berichterstattungen und extrem ist ja auch die angebliche Empfehlung der Kommission, dass man nach einer bestimmten Berechnung ein wörtlich Optimum an Menschenleben argumentiert, die alljährlich durch gezielte Kriege vernichtet werden sollten, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen.
Ja, man hat da schon manchmal ein paar kleinen Schweißausbruch, wenn man das so liest, wie nüchtern das beschrieben wurde, auch die Menschenleben. Also die Experten von Iron Mountain haben nach meinen Unterlagen, ich habe das ja lange recherchiert, offenbar alle Gedankengänge ohne jegliche Einschränkungen zugelassen, um fernab von moralischen oder politischen Vorstellungen diese sogenannten Friedensspiele zu vollziehen. Offenbar hat man aber bis heute noch keine echte Alternative zu den Kriegen gefunden, zumindest als Beimischung einer hybriden Strategie gegen die Untertanen. Wir sehen ja, dass man zur Bewahrung der Machtstrukturen auch nach dem Report of Iron Mountain überall auf der Welt neue Kriege vom Zaun gebrochen hatte. Es heißt ja so treffend, dass das Erste, was im Krieg stirbt, die Wahrheit ist. Aber die wird doch schon lange vor einem Krieg getötet. Durch groß angelegte Medienmanipulationen müssen doch die Völker erst einmal kriegsreif gelogen werden, um das natürliche Aggressionspotenzial zu entfesseln. Man muss den Krieg ja auch einsehen.
Das Ganze nimmt für mich jetzt langsam tatsächlich Formen an, dass die Zufälligkeiten doch nicht so zufällig sein können. Es drängt sich ja auch der Eindruck auf, dass auch Kriegsalternativen groß angelegt ausprobiert werden, die auf dem Expertengutachten der 60er Jahre fußen könnten. In den 70er Jahren hat man die Menschheit weltweit in die Angst versetzt, vor einer drohenden Eiszeit. Dieselben Wissenschaftler warnen uns heute vor einer Klimaerwärmung, nachdem es blöderweise ja nicht kälter geworden war. Hauptsache Angst scheint die Devise zu lauten. Und wenn du da diese Liste dir mal anguckst, die wir alle im Kopf haben, Schweinegrippe, Vogelgrippe, H1N1-Virus, die Corona-Panik, extreme Eingriffe in die Freiheit, Lockdowns, Klima-Lockdowns, die vielleicht noch ins Haus stehen könnten, oder jetzt eben die UFO-Hysterie.
Naja, und dabei darf man bestimmte Fragen nicht stellen. Zum Beispiel jetzt in Anbetracht der aktuellen dramatischen Pandemieaktionen möchte ich auch noch erwähnen, dass viele Indizien zum Beispiel dafür sprechen, dass die medizinischen Grundlagen bestimmter Impfungen auf gefälschten Forschungsergebnissen, zum Beispiel des berühmten Mikrobiologen Louis Pasteur, beruhen. Aber natürlich darf man solche Aussagen nicht stellen und auch nicht fragen und auch nicht diskutieren. Und so kann man natürlich diese gesamten Themen, die uns mehr oder weniger durchs Leben begleiten, durch die Schlagzeilen und überall in den Kantinen der Firmen dann diskutiert werden. Interessanterweise, die Menschen nehmen es ja auch massenweise auf. Wir dürfen nicht vergessen, dass das die Quellen sind, wodurch die neuen Informationen kommen. Deshalb ist es so wichtig, die Objektivität eben zu gewährleisten.
Ja, es ist immer das Gleiche, Andreas. Gehirnwäsche, welche Themen es immer sind, der menschengemachte Klimawandel. Und das Ganze kannst du ja nicht mehr hinterfragen. Das steht ja inzwischen schon unter Strafe. Dann bist du ein Leugner von so, ein Leugner, ein Nazi und vieles mehr.
Ja, und das ist auch das Ziel, worum es geht. Also auch die Menschen dann zum Nazi oder zum Verschwörungstheoretiker abzustempeln. Wie dem auch sei, ob dieser Report of Iron Mountain nun echt ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Wir sehen die aktuellen Ergebnisse und können die Vergangenheit analysieren. Und vor allem auch die Prognosen für die Zukunft ableiten. Das machen wir ja den ganzen Tag. Sie allein, die WEF-Programme zur geistigen Enteignung der Menschen. Auch das passt da ja wunderbar rein. Daraus können wir übrigens viel lernen. Es gibt übrigens ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, ein intelligenter Feind ist mehr wert als ein dummer Freund.
Dankeschön, mein Freund, für diese schöne Aussage zum Schluss. Die Frage ist, ob wir heute noch ein Orchester hören oder nicht. Ich bin fast sicher. Ihr Lieben, das war ein spannender Exkurs in die geheime Welt der Herrschenden, die demnächst vor unseren Augen mehr und mehr, wie der Bayer sagt, da bröselt.
Genau. Lassen wir es bröseln, aber vorher genießen wir den schönen Tag.
Und was gibt's jetzt?
Erstmal ganz viel Sonne und einen Kaffee.
Wow.
Wow, genau so ist es. Alles Liebe.